ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann und heute, wie alle zwei Wochen, bin ich mit der Philosophin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers verabredet. Wer uns kennt, der weiß, wir reden in dem Podcast ganz schön mutig über die vielen, vielen Facetten unseres Lebens, über all das, was uns beschäftigt, worüber wir nachdenken, was uns womöglich etwas schwerer auf der Seele liegt. Wer ganz schön mutig kennt und schätzt, kann unsere Arbeit mit einer kleinen Spende oder mit einer Spende, klein lassen wir mal weg, unterstützen und wertschätzen. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr entweder in den Shownotes jeder Episode oder auf der Website von Melanie Wolfers. Zur heutigen Episode. Geschrieben haben uns Ilse, Gisela, Corinne, Silke, sie alle und viele mehr haben uns geschrieben mit dem Wunsch, könntet ihr mal über das Thema Schuld sprechen? So die Bitte. Ilse zum Beispiel fragt, wie lebe ich mit Schuld? Und Corinne möchte gerne, dass wir das Thema Schuld aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Gisela hat sich Gedanken gemacht, was es eigentlich heißt, Schuld zu haben, Schuld auf sich zu nehmen, schuldig sein, sich schuldig fühlen. Und Silke, ja, sie will wissen, wie gehe ich eigentlich mit einer schweren Schuld um? Das Thema Schuld ist wahrlich eine Facette unseres Lebens. Und Melanie hat in ihrem Buch Freunde fürs Leben sich darüber Gedanken gemacht. Hallo Melanie.
Hallo Andreas.
Melanie, wenn wir heute über Schuld sprechen, wir haben ja verschiedene Hörerinnen haben uns geschrieben, verschiedene Aspekte schon gehört. Wo im Alltag taucht denn Schuld überall auf?
Ach, du hast ja gerade gesagt bei der Einleitung, es ist eine Facette unseres Lebens. Ich glaube, in allen Lebensbereichen taucht Schuld auf. Also vor allen Dingen natürlich in Beziehungen. Ich bringe da einfach mal ein paar Beispiele. Und ich glaube, wenn man nüchtern ins eigene Leben schaut, wird man sich bei dem einen oder anderen Beispiel wahrscheinlich entdecken. Also wo man jemanden bloßstellt oder herabsetzt, zum eigenen Vorteil lügt, wo ich das Vertrauen eines Menschen missbrauche oder im Arbeitsleben, wie oft herrscht da eine Ellenbogenmentalität, wo dann ganz bewusst Informationen vorenthalten werden, wo man reingelegt wird oder im Geschäftsleben, wo Menschen andere manipulieren, übers Ohr hauen. Also alles in allem, wo die Grenzen einer anderen Person überschritten werden, die ich eigentlich, von der ich ja auch möchte, dass diese Grenzen bei mir respektiert werden. Niemand möchte verleumdet werden oder bloßgestellt werden. Und das gilt eben auch für die andere Person. Und wo ich deren Grenzen überschreite, in unguter Weise, werde ich schuldig an ihr.
Das heißt, es gibt wohl keinen Menschen, der unschuldig ist, oder?
Nein. Fehler zu machen, schuldig zu werden, gehört zum menschlichen Alltag. Immer wieder, wer ehrlich mit sich umgeht, wird doch entdecken, ja, da habe ich gegen meine eigenen Werte und Überzeugungen gehandelt.
Ich habe schon gesagt, Silke hat uns geschrieben, ihr wirklicher Name ist ein anderer, da sie nicht genannt werden möchte, nennen wir sie Silke, aber das, was sie geschrieben hat, ist wahr und authentisch. Sie hat dir geschrieben, Melanie, kannst du kurz sagen, was ihr widerfahren ist?
Ja, eine Mail, die mich sehr erschüttert und lange auch beschäftigt hat. Silke ist Mutter von zwei Kindern in den 30ern und sie ist mit dem Auto gefahren und hat in einem unachtsamen Moment eine Mutter und einen kleinen Jungen angefahren. Der Junge ist tödlich verunglückt, die Mutter schwer verletzt und sie selber kam nur mit einem leichten gesundheitlichen Schaden für einen Tag ins Krankenhaus und wurde danach dann wieder entlassen. Das ist natürlich eine ganz fürchterliche Geschichte. Sie schreibt da ganz klar davon, wie sie versucht, ja, mit dieser traumatisierenden Situation umzugehen, hat dann ganz intensiv professionelle Hilfe gesucht für diese traumatisierende Erfahrung, und zwar ein Trauma ja für alle Beteiligten. Und ich denke, in dieser Situation, als ich die Mail gelesen habe, habe ich als erstes erstmal so ganz spontan gedacht, boah, Melanie, wie oft warst du behütet, dass du in einem Moment der Unachtsamkeit keinen Unfall verursacht hast. Also auch so dieses Element von Tragik, aber natürlich auch von Schuld. Und sie fragt, wie kann ich mit meiner Schuld, mit meinen Schuldgefühlen und dem, dass ich einem zweijährigen Menschen das Leben, ja, dass ich ein zweijähriges Kind totgefahren habe, wie kann ich damit leben lernen?
Das ist sicherlich, du hast es gesagt, eine tragische Schuld und auch eine schmerzhafte Schuld. Sehr dramatisch, wenn man das liest. Ich habe die Mail auch gelesen. Nun wird sich jeder sagen, naja, so eine Schuld ist schon etwas sehr Dramatisches. Generell gefragt, stellen wir uns einer Schuld oder sind wir eher dabei, Schuldgefühle zu vermeiden?
Also es gibt eine hartnäckige Abwehr in unserer Seele.
Ach ja?
Ja, uns dem zu stellen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir schuldig geworden sind. Also ich möchte das mal an einem Beispiel von mir verdeutlichen, um das jetzt von dieser, also nochmal auf eine etwas alltäglichere, in einen alltäglicheren Kreis auch wieder einzuordnen. Also ein Freund von mir, den ich echt ungemein schätze, gerade auch aufgrund seines Mutes, dass er mir manchmal Dinge sagt, hielt mir sehr wohlwollend, aber auch sehr klar vor Augen, wie ich einem gemeinsamen Bekannten gegenüber mich doch echt kleinkariert und ungerecht verhalten habe. Und so das erste war Schluck. Das zweite, na, erstmal habe ich mich gerechtfertigt, aber das war doch, weil die Person hat doch und außerdem war ich auch total gestresst und übermüdet. Also dann habe ich versucht, mich zu rechtfertigen. Und dann ging ich später zum Angriff über und sagte, naja, du hättest ja wohl auch mal was sagen können in dieser Situation, anstatt einfach zuzugucken, wie ich da einfach auch nicht fair bin. Und als ich dann so mit ein bisschen Abstand, zeitlichem Abstand, also ein, zwei Stunden später auf die Situation geschaut habe, habe ich gedacht, na, ehrlich gesagt, er hat schon recht. Das war jetzt so ein kleines Beispiel. Ich glaube, es ist ungemein schwer, sich Schuld einzugestehen. Und deswegen versuchen wir einfach auch davor zu fliehen.
Ich kenne eine ähnliche Situation, wenn man einen Konflikt hat, einen Streit hat. Und man blendet sich ja erstmal völlig aus und versucht es dem anderen in die Schuhe zu schieben.
Ja.
Und wieder zurückzukommen zu sich und darüber nachzudenken, ja, was sind eigentlich meine Anteile in diesem Streit und Konflikt? Und dann kommt der nächste Schritt, über den wir noch reden müssen, nämlich zuzugeben, ja, ich habe auch meine Anteile an diesem Konflikt und an diesem Streit. Aber meine Frage, Melanie, wenn wir über Schuld reden, hat Schuld immer etwas mit zwei Menschen zu tun? Einem, der schuldig ist, der andere, der die Schuld aushalten muss?
Also zum einen, glaube ich, sind, aber jetzt, wenn man Beziehungskonflikte, sind ja immer verflochten. Im Normalfall tragen auch beide Seiten dazu bei, dass auch Dinge eskalieren und wo auf beiden Seiten man auch wirklich Grenzen überschreitet. So, das ist so der eine Punkt. Natürlich gibt es aber auch Situationen, wo Menschen, was weiß ich, wenn Kindern Unrecht getan wird, wenn Kinder in eine Abhängigkeit gebracht werden, also wo wirklich die Schuld auf einer Seite ist, gell? Also wo auch Machtverhältnisse missbraucht werden. Aber deine Frage, finde ich, zielt auch nochmal in eine andere Richtung oder mir kommt auf jeden Fall, es gibt nicht nur Schuld in Beziehungen, dass ich in unguter Weise Grenzen überschreite, und ja, sondern es gibt auch ein Schuldigwerden sich selbst gegenüber. Also wenn zum Beispiel jemand wider besseren Wissens auf Dauer seinen Körper ausbeutet und immer wieder zu Hochleistungen antreibt, auch mittels Medikamente und allem Möglichen, und dabei sehenden Auges eigentlich seine Gesundheit ruiniert, weil er auf Teufel komm raus irgendetwas erreichen will. Da wird jemand auch an sich und seiner Gesundheit und schuldig und dem, dass er eigentlich nicht loyal sich selbst gegenüber ist. Und noch ein dritter Punkt, der mir wichtig erscheint, weil du fragst, kann man nur in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen schuldig werden? Ich denke, heute wird, also das zweite ist eben so auch sich selbst gegenüber und ein weiterer Punkt, was heute immer mehr ins Bewusstsein rückt, wir können auch gegenüber der Natur, unserem so zerbrechlichen Planeten schuldig werden. Grenzen, also sie ausbeuten in einer Art und Weise, wo einfach deutlich ist, wir achten ihren Eigenwert nicht und ihre Schutzwürdigkeit nicht.
Kann man denn auch, ich habe nämlich darüber nachgedacht, vor unserer Podcast-Produktion gegenüber seinen eigenen Werten schuldig werden, dass man gewisse Werte hat und man merkt, bah, da habe ich jetzt aber gegen mich selbst verstoßen.
Sag sozusagen ein Beispiel doch mal. Was meinst du damit?
Naja, dass ich zum Beispiel denke, wenn ein Gespräch vor mir liegt und das muss ich führen und ich denke mir, Andreas, du bleibst gelassen, du bleibst ruhig, du bleibst sachlich, du gehst nicht an die Decke und so weiter. Und im Gespräch passiert genau das. Und dann denke ich danach, eigentlich bist du jetzt ja wieder dahin geraten, wo du nicht hingeraten wolltest. Ich habe mich im gewissen Sinne in mir selber schuldig gemacht.
Mhm.
Ja?
Mhm. Ja, und da finde ich, an dem Beispiel wird sehr schön deutlich, die eigenen Werte, die du hast, dass du zum Beispiel nicht an die Decke gehen willst und mit Aggression vielleicht ungerecht bist oder jemanden verbal extra auch verletzt in deiner Wut. Da wird ja deutlich, diese Werte, die du hast, sind Werte, wo du eigentlich eine Beziehung schützen willst oder wo du die Grenzen anderer achten willst. Von daher sind viele Werte, die wir haben, beziehen sich natürlich darauf, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Also von daher diese Frage, ob man schuldig werden kann gegenüber eigenen Werten. Ja, die eigenen Werte wollen ja helfen, dass das Leben mit den Menschen gelingt und dass wir ein gutes Miteinander finden. Und deswegen schützen Werte häufig die Beziehungen, aber eben auch Werte schützen auch, sollen uns selbst schützen oder der Wert einer intakten Natur.
Gisela hat uns ja geschrieben, ich habe das zu Beginn gesagt, und sie saß mit Freunden wahrscheinlich irgendwo am Tisch und sie haben gegessen und miteinander über den Begriff Schuld diskutiert. Das ging da wohl sehr hin und her. Und Gisela kam zu dem Ergebnis, den Begriff Schuld doch ganz einfach aus dem Sprachgebrauch zu löschen, da es ihrer Meinung nach ein Begriff ist, der nicht sinnvoll ist. Dahinter steckt ja auch der Wunsch, wenn ich es im Sprachgebrauch lösche, möchte ich es ganz löschen, ja. Was bringt das oder hat Gisela womöglich recht? Kann man Schuld eigentlich, ich bleib mal bei dem Wort, löschen, tilgen oder abstreifen?
Wenn wir das tun, dann streichen wir die Freiheit von uns Menschen und damit unsere Würde.
Ich meine, das ist ein großer Satz.
Ja, aber davon bin ich zutiefst überzeugt,
Andreas. Ja, ich will ihn verstehen.
Ich möchte.
Ich sag nochmal die Freiheit.
Wenn wir das Empfinden, die Fähigkeit, Schuld zu empfinden, aus unserem Menschsein ausstreichen würden. Und wenn wir die Rede davon und das Bewusstsein davon, schuldig werden zu können, aus unserer Rede zu streichen und damit auch unserem Bewusstsein streichen, dann streichen wir unsere menschliche Freiheit. Denn was meint denn Schuldbewusstsein eigentlich? Also, wenn ich spüre, da habe ich einen Menschen, den ich echt liebe, zutiefst verletzt, weil ich sein Vertrauen missbraucht habe, dann tut mir das im Nachhinein weh und ich wünschte mir, ach Mensch, hätte ich mich doch nicht so verhalten. Und dieser Schmerz, dieses Schuldbewusstsein, dahinter steckt ja ein ethisches Gespür, nämlich es ist wichtig, Menschen in einer guten Art und Weise zu begegnen. Und ohne die Fähigkeit, Schuld zu empfinden, würde es keine Rücksichtnahme aufeinander geben. Man redet ja, und das finde ich eigentlich einen schlimmen Ausdruck, man redet ja vom Recht des Stärkeren, ne? Gibt es ja die Redewendung. Und an sich ist das überhaupt kein Recht. Das ist einfach nur eine Tatsache. Der Stärkere ist stärker, aber das ist noch lange kein Recht. Sondern Recht ist ja dort, wo man auf die einzelne Person schaut und fragt, was entspricht ihrer Menschenwürde? Wo achte ich sie auch in ihrer Würde. Also erst die Kompetenz, Schuld zu spüren und zu erkennen, ermöglicht uns ein menschliches Miteinander, ein ziviles Zusammenleben. Und ein zweiter Punkt, der damit auch verbunden ist, also ich glaube, Schuldbewusstsein hat ein großes schöpferisches Potenzial in sich. Das eine, es ermöglicht erst ein ziviles Zusammenleben. Und ein zweites, es ermöglicht mir, in Zukunft anders zu handeln. Was meine ich damit? Ich habe gerade das Beispiel gebracht, wenn ich einen Menschen, den ich sehr liebe, sehr verletzt habe und ich dann tiefe Trauer darüber empfinde und Schuld und Reue, dann beziehe ich mich ja auf etwas, was ich getan habe und nicht mehr rückgängig machen kann. Ach, hätte ich doch besser, hätte ich bloß nicht. Also dieses bereuende, ach Mensch, wie konnte ich nur. Aber in diesem rückblickenden, ach, hätte ich doch besser, steckt zugleich auch, ja, es gibt ein Besser und ich kann in Zukunft anders handeln. Das heißt, Schuldempfinden ermöglicht uns, aus Fehlern zu lernen, mein Verhalten zu ändern. Also sehr pointiert gesagt, also hier merkt man wahrscheinlich, ich habe mal in Ethik promoviert.
Deutlich.
Ja, aber ich möchte einfach deutlich machen, was für ein schöpferisches Potenzial da drin liegt. In der Fähigkeit, wirklich ein gesundes Schuldempfinden zu haben, steckt ein ethisches Qualitätsmanagement, nämlich, dass ich merke, das war nicht gut und in Zukunft möchte ich das anders machen. Und das ist so elementar, damit wir im Großen und Ganzen einigermaßen gut zusammenleben, im kleinen Kreis, im großen Kreis, in der Gesellschaft. Und deswegen dürfen wir nicht auf den Begriff von Schuld verzichten. Und es ist eine, glaube ich, wirklich auch eine Aufgabe ersten Ranges, die Fähigkeit zu entwickeln, Schuld in einer guten Art und Weise zu empfinden. Natürlich gibt es auch falsche Schuldgefühle, aber dort, wo wir schuldig geworden sind, das auch zu empfinden und dann Schritte zu gehen.
Ich bin noch mal beim Esstisch bei Gisela, wo heftig diskutiert wurde, und du hast es sehr, bist mir nicht böse, wenn ich sage, das klingt sehr her, aber wir Menschen sind ja nun Menschen und wir wollen dieses Schuldempfinden vielleicht gar nicht spüren und gar nicht haben. Welche Mechanismen setzen denn da ein, das nicht so zu leben, wie das Melanie Wolfers sagt?
Ja, also es gibt erstmal gute Gründe, sich dem zu verweigern, der eigenen Realität, nämlich der Wunsch nach einer weißen Weste oder die Angst, dass ich mein Gesicht verliere, oder ich will mein zerbrechliches Selbstwertgefühl schützen, und sich der eigenen Schuld zu stellen, das kratzt ja erstmal am Selbstwertempfinden. Mhm. Also es gibt nachvollziehbare Gründe, warum, ich habe ja vorhin auch von mir selber erzählt, ich erstmal abgewehrt habe und gesagt habe, nee, also als mein Freund mir sagte, da hast du dich unserem Bekannten gegenüber echt unfair verhalten. Erstmal habe ich mich gerechtfertigt, und das ist so ein typischer Abwehrmechanismus, nämlich die Schuld wegzuerklären. Also ja, das war doch weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf einmal haben andere die Schuld, da schiebe ich anderen die Schuld in die Schuhe und ich selber bin das arme Unschuldslamm. Oder ich deute mein Verhalten und meine Motivlage um und sage, ach, das hast du doch völlig falsch verstanden. Eine zweite Weise, so die Realität auszublenden, also dort, wo ich einfach nicht gut gehandelt habe, nicht fair, ist, dass ich einfach mein schlechtes Gewissen nicht spüren will. Zum Beispiel, indem ich wie verrückt arbeite oder ganz viel konsumiere an Essen, an Medien, an Medikamenten. Also dort, wo man wirklich unter schwerer Schuld leidet. Also mit Alkohol abends irgendwie unter schweren Schuldgefühlen leidet, sagen wir mal so, und abends mit Alkohol das wegzutrinken. Mhm. Oder einen dritten Punkt, den finde ich echt interessant. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich kenne das. Hm. Wenn ich ein schlechtes Gewissen gegenüber jemandem habe, dass ich dann auf die betroffene Person allzu überfreundlich zugehe, sie in ausgesprochenem Maße verwöhne oder wertschätze oder so. Aber das eigentliche Thema, dass ich mich falsch verhalten habe und das eigentlich ansprechen müsste, dieses eigentliche Thema spare ich aus und versuche es sozusagen zu übertünchen durch eine Überfreundlichkeit. Das ist auch ein typischer Abwehrmechanismus, sich der eigenen Schuld nicht zu stellen.
Ich nenne das immer, da wird Puderzucker drüber gestreut.
Genau.
Ja, genau. Das Problem ist nur, wenn der andere den Puderzucker zu sehr wahrnimmt und merkt, hier ist jetzt irgendwie zu viel Puderzucker, was da drüber gestreut wird, dann gelingt das natürlich nicht, ne? Wenn ich dann sehr freundlich bin. Der andere spürt ja, dass ich irgendwas übertünchen will. Ne?
Genau, und der Konflikt ist vielleicht eh unausgesprochen da, und es wäre einfach wichtig, dass du den Mut hast, aus der Deckung herauszugehen.
Du hast von Sport gesprochen, du hast von Alkohol gesprochen, du hast von Konsumieren, eventuell diese Puderzuckerstreudose zu benutzen. Es stellt sich doch aber die Frage, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich schuldig gemacht, ich bin schuldig, kann ich mir diese Last, Schuld ist ja auch eine Last, kann ich diese Last alleine selber abwerfen, also mir selber vergeben?
Strikt genommen können wir uns nicht selbst vergeben, sondern allein die Person, die ich verletzt habe, allein die betroffene Person. Ich kann zwar wirklich ehrlich mein Bedauern ausdrücken, um Entschuldigung bitten, und ich kann auch versuchen, irgendwie mich wieder um Wiedergutmachung zu bemühen, aber mich selbst zu entschulden gelingt nicht. Ich kann mein Versagen ja nicht rückgängig machen und ich kann mich von den Folgen nicht freisprechen. Also hier wird deutlich, so wie es ja auch in mehreren höheren Mails war, wie können wir mit Schuld leben? Also wir können uns nicht selbst vergeben oder entschulden. Schuld will angenommen und getragen werden. Und die Frage ist dann, wie kann ich mit Schuld leben, dass sie mich nicht auf Dauer niederdrückt, sondern in einer guten Art und Weise umgehen, sodass das, was ich gerade als schöpferisches Potenzial genannt habe, dass ich daraus auch, dass dieses schöpferische Potenzial zum Zuge kommen kann.
Stichwort mit Schuld umgehen. In deinem Buch Freunde fürs Leben gibt es 5 Schritte, die du da beschrieben hast. 5 klingt erstmal viel, aber ich glaube, wir können jeden Schritt kurz mal beleuchten, was du mit 5 Schritten meinst. Der erste Schritt, der hat mich ein bisschen verblüfft. Der heißt, was habe ich getan? Ja, das weiß ich doch aber, was ich getan habe, oder?
Ja, aber es ist ja so, dass gerade Geschichten, die uns unangenehm sind, dass man da gar nicht so gerne hingucken möchte.
Ja, stimmt.
Ja, und ein gesunder Schuldumgang oder ein gesunder Umgang mit eigenen Fehlern fängt damit an, dass du ganz nüchtern hinschaust, was war eigentlich die konkrete Geschichte? Die ist der Ausgangspunkt, um eigene Schuld verarbeiten zu können. Was habe ich getan oder vielleicht auch, was habe ich unterlassen? Und auch die Frage, wofür fühle ich mich schuldig? Wem gegenüber fühle ich mich schuldig? Ist das einem konkreten Menschen gegenüber, einer Menschengruppe, mir selbst? Also so genauer so zu schauen. Und dann wird so die Schuld in ein Beziehungsgeflecht hineingestellt, über das wir schon gesprochen haben.
Ja. Nun kann ja aber der eigene Blick ein verzerrter Blick sein. Ja, ich kann ja sonst was sein, was mich belastet, was mich beeinflusst, wie auch immer. Wie kann ich den Blick, ich nenne das mal so, objektivieren?
Ja, ich möchte, bevor ich darauf antworte, wirklich das nochmal unterstreichen. Ich habe ja vorhin auch sehr deutlich ein Plädoyer für das Schuldgefühl und für das Schuldempfinden gehalten. Aber natürlich gibt es auch unangebrachte Schuldgefühle, wo jemand sich schuldig empfindet, wiewohl das eigentlich nur ein gesunder Selbstschutz war. Also ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich schuldig oder einfach ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Nein sagen oder wenn sie Grenzen ziehen, wiewohl das absolut gerechtfertigt und notwendig war, aber sie vielleicht in ihrer Lebensgeschichte nicht so gelernt haben, für sich einzustehen und Grenzen zu ziehen. Das sind dann unangebrachte, ungesunde Schuldgefühle. Und deswegen ist, und damit komme ich zu deiner zweiten oder zu deiner Frage oder auch dem zweiten Punkt, das erste ist, was habe ich getan? Wem gegenüber empfinde ich Schuld? Und das zweite ist, wie du dann dir so fragst, ja, wie kann es denn gelingen, den Blick, wie hast du es formuliert, zu verobjektivieren?
Ja, objektivieren. Ja, genau. Sagen wir, der eigene Blick ist ja oft ein verzerrter.
Genau.
Wo kriege ich eine andere Perspektive?
Genau. So, ja. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann so zwei Punkte vielleicht. Das eine, wenn du genauer sehen möchtest, ob dein Gefühl in Sachen einer konkreten Geschichte, dein Schuldempfinden angemessen oder überzogen hoch ist, kann es helfen, dass du mal dich in die Rolle oder in die Haut einer neutralen dritten Person versetzt. Also nicht in dein Gegenüber, sondern in eine dritte Person, die das von außen beobachtet. Und dann so ihren Blickwinkel einnimmst. Das ist ja schon ein verobjektivierender Blick, weil du versuchst, aus deiner Haut herauszugehen und eine neutrale Beobachterposition einnehmen. Und dann, mal so konkret betrachtet, ist gar nicht so dramatisch, wie du es jetzt empfindest.
Also wir haben den Punkt, was habe ich getan, ja, den Punkt Perspektivwechsel. Der dritte Punkt, der heißt in deinem Buch, Reue schafft neue Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, wenn ich aber Reue habe, dann bin ich doch klein. Ein Mensch, der etwas bereut oder Reue zeigt, ist doch ein Kleiner. So, ich sage das so bewusst, so wertend.
Interessant.
Und ja, und dann frage ich mich, wenn ich so klein und reuevoll daherkomme, ja, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich denn dann?
Ja, ich lausche dem jetzt gerade so nach, dass du
ja,
sagst,
ich merke das,
also
ja,
möchte auch gleich auf deine Frage antworten, aber wenn ich so in mein Leben schaue oder auch in die Begleitung von Menschen, wenn Menschen den Mut haben, wirklich den Schmerz über ein Fehlverhalten zu empfinden, sich einzugestehen, dann ist das ein Ausdruck seelischer Größe.
Sagst du.
Ja, und ich erlebe es so. Und ganz ehrlich, das heißt nicht, dass ich mich nicht trotzdem auch klein fühle. Beides.
Das,
es ist beides wahr.
Ja, das ist mein Punkt.
Das ist beides wahr. Es ist natürlich, denkst du, oh nein, wie konnte ich bloß? Hätte ich doch nicht gemacht. Und wie konnte ich meine Beziehung so aufs Spiel setzen? Und also ich habe da verschiedenste Geschichten vor Augen. Wie konnte ich bloß? Und da werden negative Gefühle gegenüber sich selbst aktiviert. Und Scham und Schuld empfinden. Und man fühlt sich klein und dumm und ich bin so der letzte Mensch auf Erden oder wie auch immer. Also das sind natürlich, solche Gefühle werden aktiviert und trotzdem, wenn ich dann nüchtern schaue und das, was wir gerade auch besprochen haben, was habe ich getan und auch nochmal so dieser Perspektivwechsel und wenn ich dann nüchterner sehe, was wirklich meine Anteile sind und wo ich auch Opfer von Tragischem bin, gelingt es mir, da Trauer und Reue zu empfinden, ist das in aller Kleinheit ein sich aufrichten, weil ich zu mir und meiner Verantwortung stehe. Also erstmal, wenn ich bereue, schaue ich ja in die Vergangenheit und mir tut etwas bitter weh, dass ich das so und so gehandelt habe. Und ich sehe, es wäre besser gewesen, hätte ich es nicht getan oder hätte ich anders gehandelt. Vielleicht erschrecke ich auch über mich. Und damit, dieser Rückblick auf mich und mein Handeln, diese Reue eröffnet ja auch gleich eine neue Gegenwart und Zukunft. Nämlich, weil ich bereue und kann ich zum einen meiner, wenn denn die Person noch da ist, noch lebt und nicht verstorben ist zum Beispiel, ein Elternteil, oder wenn ich an die Silke denke, kann ich der betroffenen Person meine Schuld eingestehen? Ich kann sie um Vergebung bitten? Ich kann mich um Wiedergutmachung bemühen? Das heißt, Reue befähigt mich hier und jetzt anders zu handeln und ich kann versuchen, eine Kurskorrektur vorzunehmen und in Zukunft anders, vielleicht ein Stückchen sinnvoller, besser zu handeln.
Melanie, du hast eben den Satz gesagt, dann erschrecke ich mich womöglich über mich.
Über mich selbst,
ne? Ja, über mich selbst, ne? Aber wenn wir jetzt zu dem Punkt 4 der 5 Schritte der Schuldverarbeitung kommen, da heißt es Akzeptanz, dass ich selber eine fehlbare Person bin. Ja. Auf der einen Seite erschrecke ich mich, auf der anderen Seite soll ich praktisch akzeptieren, dass ich eine fehlbare Person bin. Ich halte das für äußerst schwierig.
Also ich würde das weißt du ja nicht sagen, von sollen sprechen. Du sollst nicht akzeptieren.
Aber ich dachte, müssen darf ich nicht sagen.
Ja, aber so. Ja. Also sagen wir mal so, wenn du mit deiner Schuld gut umgehen möchtest, ist es halt einfach sehr, sehr hilfreich, wenn du deine Geschichte und das, was du getan hast, irgendwie bejahen lernst. Der Punkt ist halt, das, was wir getan haben, können wir nicht ungeschehen machen.
Ja.
Sondern das, was geschehen ist, gehört zu unserer Geschichte. Es ist ein großer Gewinn, wenn wir lernen, uns das nicht auf Dauer vorzuwerfen, sondern wenn ich irgendwie lerne zu akzeptieren, ja, auch das gehört zu mir und meiner Geschichte, dass ich mich da so mies verhalten habe in einer Beziehung oder dass ich mich selber so ausgebeutet habe. In dem Maße, in dem ich lerne, dass das auch zu meiner Lebensgeschichte gehört, beende ich das quälende Fragen, warum habe ich denn nicht anders gehandelt und so weiter, sondern wenn ich irgendwann lerne, es zu akzeptieren, ja, ich habe diesen Fehler gemacht. Also zum einen eben wirklich akzeptieren lernen, ich habe diesen Fehler gemacht und tiefer nochmal auch akzeptieren zu lernen, ja, ich bin ein Mensch, der verhält sich nicht immer so, wie er eigentlich sein möchte, sondern ich bin ein Mensch, der eben auch fehlbar ist, der schuldig wird und der wie alle anderen Menschen auf Vergebung und Nachsicht angewiesen ist.
5 Schritte der Schuldverarbeitung, nennen wir das mal so. Der erste war, was habe ich getan, das so wirklich zu konkretisieren. Das zweite, ein Perspektivwechsel, sich zu verschaffen durch eine andere Person womöglich. Der dritte Punkt war, über die Reue nachzudenken, die womöglich dann neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Der vierte war Akzeptanz, ja, des Geschehens, auch wenn es ganz furchtbar war. Und fünftens hast du es genannt in deinem Buch, Vergebung als Geschenk. Mhm. Was ist das Geschenk?
Ja, also ich möchte jetzt, weil das natürlich wirklich eine ganz, ganz, ganz schwere und tragische Geschichte ist, nochmal auf die Silke, auf die Silke kommen.
Wir müssen, glaube ich, noch mal kurz sagen, es geht um einen Autounfall mit vielen Verletzten und Opfern und sie hat praktisch diesen Unfall verursacht.
Ja, es ist nicht mit vielen Verletzten, also es ist eine Frau, die ein Kind zu Tode gefahren hat in einem Moment der Unachtsamkeit. Und von sich schreibt, ich habe das mir jetzt hier auch ausgedruckt, und das lese ich vielleicht vor. Natürlich habe ich täglich mit den Folgen und dem Selbsthass, der Selbstwut, der Schuld und Scham, dem Schmerz und Leid zu kämpfen. Ich habe fast täglich Flashbacks und weiß einfach nicht, wie ich mit den Gefühlen leben kann. Ich würde alles drum geben, es rückgängig zu machen oder zumindest an der Stelle des kleinen Jungen zu sein, der tot ist. Ja. Mhm. Und da, wir haben jetzt ja sehr schematisch gesprochen, aber ich finde immer so Handreichung helfen. Also diese 4 Punkte, über die wir bislang gesprochen haben. Und der vierte war ja, so akzeptieren zu lernen, das ist ein Element meiner Geschichte. Das ist natürlich in einem solchen Fall eigentlich unvorstellbar schwer. Und damit stellt sich die Frage, wie ist es überhaupt möglich und wie kann ich einen Weg gehen, dorthin zu finden, eben ja, es irgendwie akzeptieren zu lernen, bei all das, dass das in meinem Leben geschehen ist, ohne dass die Schuld mich nicht auf Dauer krank macht und niederdrückt und seelisch tötet. Mhm. Und das kann ungemein schwer sein. Und von daher die Frage, woher nehme ich die Kraft, das anzunehmen zu lernen, mich anzunehmen zu lernen? Und das meine ich bei diesem fünften Punkt dieser Schritte der Schuldverarbeitung, frage ich, woher die Kraft schöpfen, sich selbst anzunehmen, wenn ich nicht so bin, wie ich gerne wäre oder wenn ich etwas getan habe, was ich zutiefst bereue. Mhm. Und da scheinen mir so zwei Punkte wichtig, die helfen können, zu einem Ja heranzureifen. Das eine ist, sich so an die eigenen tragfähigen Beziehungen zu erinnern. Und das schreibt die Silke auch, dass das für sie wahnsinnig hilfreich ist, dass sie in ihrem familiären Umfeld und Freunden und so weiter einfach getragen wird. Also Freundschaften, Liebesbeziehungen, Familie zu erleben, wo ich sich daran zu erinnern und das auch aktiv zu erfahren. Da gibt es Menschen, die mich mit meinem Lichten und Dunklen annehme, wo ich erfahren darf, ich bin einfach so bejaht. Und die, oder wo Menschen mich mit meinen Grenzen ertragen haben und trotz meiner Schwäche weiterhin zu mir halten. Und eine solche Zuneigung kann helfen und ein solches Ja von anderen kann helfen, nicht über sich selbst völlig den Stab zu zerbrechen, sondern auch zu einem Ja sich selbst gegenüber heranzureifen. Also Beziehungen, menschliche Beziehungen sind ganz elementar, um mehr auch mit sich ins Reine zu kommen, wenn ich Fehler gemacht habe.
Melanie, ich muss dich jetzt als Ordensfrau, ich muss dich oder ich kann oder ich sollte, wie auch immer, dich als Ordensfrau fragen. Wir alle kennen das Vaterunser und darin gibt es die Zeile und vergib uns unsere Schuld. Hilft es Silke, sich in die Kirchenbank zu setzen und das zu beten?
Das weiß ich nicht, weil ich kenne die Silke da nicht genauer. Meine Erfahrung ist und die Erfahrung von vielen Menschen, beten entlastet. Weil, was ist beten? Beten ist so, ich stelle mich in einen Raum der Liebe, sag ich mal. Und ich kann da sein mit meiner Trauer, mit meiner Verzweiflung. Und vielleicht stellt sich so das leise Ahnen ein, ich bin mit meiner Verzweiflung, mit meiner Trauer, mit meinem Schmerz nicht allein. Ja, ich erahne etwas. Ich habe gerade über die zwischenmenschliche Freundschaft gesprochen und wie das Ja anderer mir helfen kann, mich zu bejahen. Mhm. Und es ist eine tiefe spirituelle Erfahrung, so zu erahnen, da gibt es ein göttliches Ja, das gilt ohne Wenn und Aber. Und das kann irgendwie nochmal mir helfen, den Stab über mir nicht zu zerbrechen. Und so diese Bitte, vergib mir meine Schuld und dieses betende und vielleicht einfach nur weinende Dasein im Licht oder vor Gott, kann so die Hoffnung wecken, ja, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen über meine eigene Geschichte. Und das letzte Wort ist auch noch nicht gesprochen über die Geschichte des verstorbenen Jungen. Ich weiß nicht mehr, von wem das Zitat ist. Es drückt so aus, ich hoffe darauf, dass es jenseits der Dinge ein Herz gibt, das alle Widersprüche vereinen kann. Also jenseits meiner Geschichte, auch jenseits dieses Lebens, wirklich auch da nochmal die Hoffnung auf ein Leben, auch über diese Zeit hinaus, dass alles Unrecht und alle Tragik irgendwie nochmal in einem Größeren aufgehoben sein lässt, von dem ich glaube, ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie wird es gut.
Liebe Melanie, im Prinzip hast du die Schlussfrage bereits beantwortet. Sie lautete nämlich, hilft Glaube, mit Schuld umzugehen?
Ja, aus meiner Erfahrung ist es so, weil ich mehr den Mut habe, mich meiner ganzen Realität zu stellen, ohne dann den Stab über mir zu zerbrechen, sondern einfach irgendwie vertrauensvoll, ja, den neuen Tag wieder in die Hand nehme.
Vielen Dank, Melanie, für heute. Ich würde gerne noch mal sagen, wer uns geschrieben hat und das ja auch für uns eine Anregung war. Also vielen Dank, Ilse, Gisela, Corinne und Silke für eure Mail. Und wir haben heute über die Schuld gesprochen. Hast du das Gefühl, Melanie, ist es alles gesagt?
Nein, alles natürlich nicht. Aber ich glaube, sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin jetzt irgendwie selber gerade ganz nachdenklich.
Das sind vielleicht Hörerinnen und Hörer auch. Deshalb sage ich jetzt erst einmal an dieser Stelle vielen Dank, Melanie. Bis bald. Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Tschüss, Andreas.
Tschüss, Melanie.
Danke.
Mach's gut, ja. Tschüss. Mehr zum Thema Schuld erfahrt ihr in Melanies Buch Freunde fürs Leben. Und dieses Buch ist erschienen im Adeo Verlag. Wollt ihr keine Folge verpassen von Ganz schön mutig, dann abonniert doch einfach den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wenn euch Ganz schön mutig gefallen hat, so freuen wir uns über Sternchen, die ihr vergeben könnt. Oder ihr schreibt gleich im Netz, was euch gefallen hat oder eure Gedanken. Infos zu Melanie findet ihr auf der Website melaniewolfers.de. Und wollt ihr, das habe ich zu Beginn gesagt, unsere Arbeit unterstützen, so könnt ihr das tun mit einer Spende. Und wie das funktioniert, die Anleitung findet ihr in den Shownotes oder auf der Website von Melanie. So, das war's für heute. Melanie hat es gesagt, ich glaube auch, es gibt eine Menge zu denken. Insofern macht es gut, bis bald. Tschüss.
Frauenstimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin. Und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.